Kilometerfresser. Einen wunderschönen Buongiorno und Merhaba. Meine Lieben, schön, dass ihr alle dabei seid. Zu Hause vor dem, ja, Jonas.
Von den Empfangsgeräten, wo auch immer ihr gerade sitzt und, oder zuhört.
Also Leute, nochmal, wir schneiden diese Aufnahme jetzt, was ihr hört. Uns ist das ja ziemlich spät eingefallen. Und deswegen,
ich schneide auch an den Anfang.
Genau, wir schneiden das jetzt in den Anfang. Es ist wichtig, notiert euch ein Datum. Wann genau, Jonas? 6. September.
Jetzt erwischst du mich. Ist der 6. September, genau.
Samstag.
Und ich hätte vorgeschlagen, dass wir so Vormittag, oder? Irgendwie so, oder ab 10, 11.
Es ist ein Samstag. Es ist ein Samstag.
Genau.
Viele gehen vormittags einkaufen. Lass uns mal so ab 13, 14 Uhr festlegen, oder?
Ich würde es nicht so spät machen, weil es ist am Abend, gehen schon die ersten Veranstaltungen in München.
Dann lass uns mal 12 oder 11.
Ja, okay, dann lass uns... Nee, dann machen wir jetzt 12 Uhr. Lass uns 11 Uhr machen.
11.
Und wer später kommt, kommt später.
Okay.
Wir machen ja nicht nur eine halbe Stunde. Aber dann machen wir es jetzt hier fest. Das erste Elektrobeis, Jonas, die Kilometerfresser.
Community-Treffen. Genau.
In Zusmarshausen.
Egal, was für ein Auto ihr fährt. Und Leute, auch wenn ihr einen Verbrenner habt, Hauptsache ihr seid offen für die E-Mobilität. Ihr wollt andere kennenlernen. Ihr wollt uns irgendwas fragen oder sonst was. Kommt gerne und schaut gerne rein. In Zusmarshausen übrigens, ne, Jonas?
Ja.
Da hat man mega, mega Restaurant, mega Toilettenanlagen, mega Lademöglichkeiten ohne Ende. Viel Platz auf jeden Fall und hoffentlich auch schönes Wetter an dem Tag. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Da gibt's auch eine überdachte Stelle.
Das ist ein Riesendach.
Genau.
Ich würde einfach der Organisationshalber denen auch eine Mail schreiben, dass die Bescheid wissen, dass da vielleicht mehr als zwei Leute an dem Tag vorbeikommen. Einfach nur, dass die Bescheid wissen. Dann machen wir das im professionellen Style, wenn wir da jetzt schon beide drauf hinweisen. Wir werden auch wahrscheinlich nochmal auf Instagram oder auf YouTube einen Post dazu machen oder sowas. Aber einfach, dass ihr hier im Podcast das als erste gehört hat.
Mal eine Idee. Vielleicht können wir ein, zwei Hersteller mal anfragen, ein paar Pressestellen, vielleicht stellen die uns ein paar Autos hin.
Wir könnten es mal machen, aber ich würde nichts versprechen, weil es ja die Woche vor der IAA ist und das
sind
die meisten ja in München präsent.
Stimmt.
Also, ja, ich glaube, NIO ist eh vor Ort, da kann man Probefahrten machen.
Genau.
Da bin ich mir sicher, weil die haben eh immer Autos dort.
Genau.
Da kann man sich auch jetzt vielleicht online für dort eine Probefahrt buchen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sonst, es wird schwierig.
Ja.
Das ist zu kurz.
Ist egal. Kommt vorbei, Leute. Trifft den Jonas, trifft mich, trifft Nas und lasst uns einfach eine schöne Zeit haben.
Was hast du für ein Auto in dem Zeitraum? Ich gucke gerade, mit was coolem ich hinkommen könnte. Ich glaube, ich komme mit einem Insta. Der ist ganz spannend für viele.
Ich komme, warte mal, wann ist das? September, ne?
Ja. 6. September. Ja, du musst ja das Auto, du musst dir ein Auto nehmen, was du dann noch die ganze Woche über die IAA
hast. Ich habe ein S6 Sportback. Audi S6 Sportback.
Geil. Klingt gut. Witzig. Aber ich habe gerade noch überlegt, ob ich dir anbiete, mit einem A6 hinzukommen, weil wir in der Woche davor nämlich den Vergleich machen, Audi A6 Benziner gegen Audi A6 Elektro. Wollte ich unbedingt machen. War mir einfach wichtig, die beiden Autos mal gegenüberzustellen. Und da habe ich auch gerade beide. Ich komme einfach mit dem A6 Verbrenner.
Ja, Mann. Warum nicht? Warum nicht? Also September, genau.
Nee, also
genau. Wir sind auf jeden Fall mit einem S6.
Alles klar, ich schreibe es mir jetzt gleich hier rein. Das heißt, 11 Uhr am 6. Nur, dass ich das hier direkt drin habe.
Ich hatte es schon, aber ich schreibe mal die Uhrzeit rein. 11 Uhr, Zusmarshausen.
Schreibt es euch auch alle auf?
Genau.
Kilometerfresser Community-Treffen.
Zusmarshausen.
Und an der Stelle vielleicht auch vielen, vielen Dank an all diejenigen, die uns da Kommentare dagelassen haben und uns informiert haben, dass ihr es besser findet, das in Zusmarshausen zu machen, weil München halt schwierig ist, weil es Innenstadt ist, weil viele dann eben mit der IAA und so. Deswegen, da war echt euer Feedback richtig wichtig, weil wir die letzte Folge da sehr präsent alles durchgelesen und durchgeschaut haben. Und das fand ich sehr cool.
Absolut. Ich finde es auch, nee, vor allen Dingen ist das ja auch nicht so weit. Es hat eine super Autobahnverbindung und so weiter. So.
Voll.
Jonas nimmt jetzt diesen Schnitt wieder raus und.
Und haut den nach vorne.
Das wird viel Arbeit heute für dich.
Ich habe ja nichts zu tun, ne?
Aber wir haben ja erst Montag. Guck mal, wir zeichnen das jetzt erst am Montag auf und wir haben Zeit bis Donnerstag.
Ich habe letztens einen Kommentar gelesen, hat einer unter den Podcast geschrieben, ich habe jetzt mal ins Video reingeschalten, ich bleib beim Podcast.
Habe ich gelesen, weil, ich bin ja auch nicht immer so rasiert und so, naja, egal, aber braun gebrannt bin ich,
aber,
Bruder.
Aber heute lohnt sich's reinzuschauen, weil Tarik ist braun gebrannt und ich sitze vor Alpenkulisse, also wenn das kein,
genial.
Jetzt die letzten Wochen hast du immer geprahlt, ne, warst hier vor persischem Teppich und warst da und hier und Rotters Villa und dein Rotters Villa Video ging richtig gut, ne, weil die Leute dachten, du hast dir da jetzt ein Haus und ein Auto gekauft.
Yeah. aber Rollerstuhl, aber sowas interessiert halt auch viele, ne? Vor allen Dingen, ich fand das Video selbst schon informativ. Ich möchte auch mal wissen, was kostet so eine Villa, wenn man sich mal so eine sowas mieten aber möchte.
Weißt du, was die zum Kaufen kostet? Nee.
Nein, das weiß ich nicht.
Okay. Okay.
Aber viel weniger als in Italien oder in Frankreich oder in Kroatien. Viel weniger, viel weniger.
Weil ja immer voll viele Leute sagen, ja, dann kaufe ich mir eine Villa und mache ein Airbnb draus. Und denke ich mir immer, man zahlt zwar viel für Airbnbs, aber ganz ehrlich, bis sich das rechnet. Auch wir sind hier gerade in Italien in dem Airbnb. Ich habe vorhin mit dem Besitzer ein Stück gequatscht, weil wir nutzen das hier zum Produzieren. Das ist immer ganz nice. Du kennst es ja, wenn du halt mal andere Locations hast. Und ich habe ein, zwei Projekte, wo es ganz gut gerade reinpasst, mal wieder eine andere Umgebung als Hintergrund zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, dann verbinden wir das und fahren hier ein paar Tage nach Italien und machen das hier alles. Und da habe ich mit dem Besitzer gequatscht und auch gemeint, die haben hier, also die haben hunderte tausend Euro, also nicht so hundert, sondern hunderte tausend allein in die Infrastruktur gesteckt, weil das hier so irgendwo im Nirgendwo am Hang hängt und allein um Strom und Wasser herzukriegen, mussten die so viel, also da kann mir keiner erzählen, dass ich das irgendwann
mal... Wo bist du ungefähr? Erzähl mal.
Ja, das ist so zwischen Comersee und der Schweiz, so dieses italienische Alpen, ja, ist zum Herfahren relativ bescheiden, weil man halt über alle möglichen Passstraßen fahren muss. Auch wenn jetzt Silvan hier von Vision eDrive zuhört, der wird sich denken, ja, unsere Passstraßen nicht so schlimm. Aber mit Kleinkind hinten drin ist es schon ganz spannend, wenn man hier so Splügenpass oder sowas durchfährt.
Erzähl doch mal, mit welchem Auto seid ihr da? Wie lange hat die Fahrt gedauert? Wie viele Kilometer?
Wir sind mit unserem da, weil ich muss zum einen ein Video aufnehmen zu, also ich drehe schon ein Stück von diesem Gesamtfazit-Video, wenn das Auto irgendwann weggeht. Da habe ich ihm gesagt, man, so ganz ehrlich, das Auto muss im November weg, aber ganz oft ist es so, da kommen dann Projekte, dann fliegst du nochmal irgendwo hin, dann passiert irgendwas. Du schaffst es nicht, dann perfekt das zu drehen. Jetzt habe ich gesagt, nee, dieses Mal mache ich es anders. Ich mache schon einen großen Teil davor, damit ich eben nicht dann im Nachhinein diese Angst habe, dann so, ah ja, nee, warte mal, muss ich jetzt noch oder wie ist denn das eigentlich? Und jetzt habe ich gesagt, da mache ich einen Teil davor schon und ich mache auch die Woche hier das Fazit zu, was ist eigentlich mit der Reparatur geworden. Also es sind zwei verschiedene Videos. Und da ich gesagt, komm, dann fahren wir mit dem her, weil ich dumm war, ich habe es dir gesagt, ich habe eigentlich gedacht, dass wir ein iX von BMW haben und mit dem hierher fahren können, weil ich mit BMW letztens telefoniert hatte mit meinem Testwagen und dann, also auch da mal hier einfach aus dem Nähkästchen geplaudert, bei BMW ist es meistens so, wir holen die Autos in München selber, weil es heißt, hey, die Wege sind so kurz, gibt es nicht Möglichkeit, dass ich es selber holen? Und ich sage, ja, können wir machen. Und dann verbinden wir das aber. Das heißt, wir machen mehrere Autos nacheinander, dass ich nicht dieses Hinfahren, Auto holen mit zwei Leuten, dann nach zwei Wochen wieder hin, sondern ich mache es meistens so, ich habe den einen BMW, dann habe ich einen Mini und dann vielleicht nochmal einen BMW, dass ich so über vier oder sechs Wochen das strecke, dass ich nur dann nach längeren Zeiten mal mit zwei Leuten hinfahren oder mit zwei Autos hinfahren muss. Mhm. Und eigentlich dachte ich, dass es auch mit dem iX so war, weil wir hatten jetzt erst den i5 M60 Touring und dann den Cooper SE und dann dachte ich den iX, aber irgendwie ging das in der Planung nicht rein und ich hatte es aber in meinem Kopf so drin, dann war ich fest davon ausgegangen, wir fahren mit dem iX hierher, ich kann mega cooles Roadtrip und Familienalltagstestvideo machen, ja, Pustekuchen, als ich den holen wollte, hieß es so, nee, Herr Toss, Sie geben heute nur ein Auto ab und kriegen eigentlich keins. Okay. Und dann gucke ich in die Bestätigung und es war halt wirklich, es war mein Fehler, aber ich bin fest davon ausgegangen, ich buche drei Autos ein, die sind alle drei nacheinander, war einfach mein Fehler, aber ist halt
okay.
So.
Okay. Ja, wie weit ist denn die Strecke gewesen für den EV9?
Es waren nur 350 Kilometer, aber dadurch, dass du halt, wir haben, ganz ehrlich, für die letzten 70 Kilometer haben wir laut Navi allein schon 2 Stunden gebraucht.
Nein.
Und dann fährst du natürlich für diese, mit den Passstraßen eh langsamer. Das heißt, wir waren für 350 Kilometer mit einem Mittagessen-Stop, wo wir eh geladen haben, waren wir über 5 Stunden unterwegs.
Ja, okay, das ist hart. Ja,
aber gut. Ich meine, es ist landschaftlich ultra schön, aber zum Fahren und auch das Haus hier, das liegt halt ultra weit oben am Berg. Allein hier fährst du laut Navi irgendwie so 20 Minuten runter ins Tal.
Hast du die Möglichkeit, die Kamera hier vom Balkon zu halten?
Ich blende nachher was ein. Das ist echt weit weg, aber ich würde was drüber blenden.
Okay.
Dann mache ich nachher einen Schnittbild, weil das Auto steht auch da unten und ist echt ganz cool. Dann blende ich was ein, dann haben die Leute was davon. Hier der Vorteil im Videopodcast.
Ich sehe schon, du hast da schöne Lichter über dir am Brennen.
Ja, sieht man die. Ich war mir nicht sicher. Ich dachte, ich mache es nur für, dass man mich sieht, wenn wir jetzt hier zu lange quatschen. Aber man sieht, wenn ich es dann nachher bearbeite, auf jeden Fall im Hintergrund. Ich glaube, die Leute sehen nicht die Lichter. Das ist das Problem. Aber man sieht auf jeden Fall, Tarek, du auch hier, die Berge hinter mir, die sieht man auch im Kamerabild. Ja,
wunderschön.
Das ist, glaube ich, ganz cool. Ja, aber deswegen, also so diese, man unterschätzt die Pässe voll und jetzt bin ich noch gespannter auf diesen, auf die Swiss Alp Trophy, ehrlich gesagt, weil das ist ja nur Passstraßenfahren und das wird mega spannend.
Tarek,
du bist zurück in Deutschland.
Ja, oder, ich bin zurück.
Du wolltest noch was fragen? Sorry?
Nee, hast du da am Haus eine Lademöglichkeit?
Ja, voll geil. Der hat das, also das kann ich ja noch erzählen, die haben dieses, diesen ganzen Bereich hier irgendwie mit 30.000 Quadratmetern Fläche, haben die vor 4 Jahren gekauft und haben das komplett modernisiert. Es waren alte Häuschen, die haben die aber auf komplett modern umgebaut und haben da in dem Zuge sowohl PV installiert, als auch eine Insellösung. Also der kann Akkukapazitäten, also sie haben Batteriespeicher hier, der kann per PV die vollpacken und kann aber auch ohne Netzbezug sowohl laden als auch entladen. Das heißt, der könnte komplett autark hier sein, wenn es natürlich entsprechend gutes Wetter hat. Und der hat auch eine 22 kW Ladesäule.
Geil.
Aber ich habe schon gesagt, wir dürfen halt auf gar keinen Fall voll laden. Da muss ich dran denken, wenn ich den anstecke. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil du fährst halt dann hier Höhenmeter runter. Und ich meine, wir haben 100 Kilowattstunden im EV9. Und als ich hier oben heute gestartet bin, hat er mir angezeigt, unten kommst du mit 5% mehr an. Das heißt, du gewinnst 5 Kilowattstunden nur diesen Berg hier runter. Und das muss man halt schon echt im Hinterkopf behalten, wenn du den lädst. Wenn du da auf 100% lädst, dann bedankt sich der Akku.
Absolut, absolut, absolut. Ja, schön, freut mich. So muss das aber auch sein.
Voll. Ganz ehrlich, ich habe mich auch ein Stück mit dem unterhalten, der hat auch gesagt, er fährt noch nicht elektrisch. Er hatte sich überlegt, einen Topolino zu kaufen, um aus der unten aus dem Tal quasi immer hier hochzufahren. Er hat gesagt, das ist mit dem Berg auch tatsächlich echt riskanter, als man meint. Und da haben wir noch ein Stück über Stellantis geschimpft. Er war echt spannend, sich mit dem zu unterhalten, mit einem waschechten Italiener, weil der aus Süditalien kommt. Und hat da wirklich auch, es ist ja eine Autonation und es hat einfach Spaß gemacht. Und er hat auch erzählt, er dachte halt, er macht es gleich komplett fortschrittlich. Er weiß, das sind hier Häuser, wo vielleicht auch Leute, die Umwelt, naturbewusst herkommen, die dann eben im E-Auto ankommen. Und es ist halt einfach angenehmer. Ganz ehrlich, du fährst hierher, machst dir keinen Kopf. Du weißt, du kannst laden, wenn du da bist. Ist halt mega easy.
Mega.
Also das ist schon echt cool.
Ja, mega.
Dann jetzt zu dir. Du bist wieder zurück, braun gebrannt und voller Tatendrang für den vollen End August und September,
oder?
Wir waren
jetzt exakt 16 Tage weg, Jonas, 16 Tage. Wir haben jetzt 19 Uhr und wir sind um 16.10 Uhr gelandet in Düsseldorf. Also da siehst du mal, ne? Der Tarik
Alles für den Podcast.
Alles für den Podcast, für die Community. Und genau, es war wunderschön. Wir waren auf Rhodos eine Woche mit Freundin, habt ihr gesehen. Unsere Villa und mein Mietwagen. Einige haben gefragt, warum ich kein E-Auto gemietet habe. Erstens, nicht wie Sand am Meer, sondern sehr, sehr, sehr umgekehrt. Sehr wenig, sehr selten. In der Türkei genauso als Mietwagen und sehr teuer. Sehr teuer. Mhm. Habe ich nicht eingesehen. Aber nachdem ich vor
ganz,
allem
nur Dingen... Ganz, dass die Leute ein Gefühl dafür haben, kannst du das sagen, wie viel teurer es ist ungefähr?
In der Türkei fast doppelt so viel. Auf Rhodos waren es um die 50% ungefähr. Und du hast auch nicht so groß die Auswahl gehabt. Was ich aber sagen wollte, meine nächste Reise in die Türkei wird definitiv mit dem E-Auto sein.
Vielleicht. Dass du nicht fährst?
Ja, komplett. Ach, krass. Und ich möchte das einfach mal selbst erleben. Ich fand die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur in der Türkei mega positiv. Ich war mega überrascht. Ich habe ein Reel auf Instagram hochgeladen. Wir waren auf der Autobahn entlang und Jonas wirklich, alle 15 bis 25 Kilometer kommt eine riesen Raststätte und du hast an jeder Raststätte so zwischen 3 und 7 bis 10 Hyperchargern. Das sind keine Ionities, aber trotzdem, ich glaube...
Aber alles, so, was ist da der Hersteller? Auch Alpitronic? Haben die sich da auch durchgesetzt?
Nee, Alpitronic nicht.
Okay.
Alpitronic, das waren so ähnliche Geräte wie Siemens, aber können aber auch andere Hardware-Hersteller sein.
Okay.
Ne, so ähnliche wie Siemens. Die funktionieren aber anscheinend. Ich habe auch welche gesehen, die frisch dahin gepflanzt worden waren und die noch nicht aktiviert waren. Und dann gibt's noch eigene Säulen von TOC, die aber Fremdlader auch nutzen können.
Ah, okay. Ne? Das heißt einfach Infrastruktur, die aufbauen, nur halt für alle.
Mega Infrastruktur und die Preise über die App habe ich jetzt gescannt. Da steht, du kannst einen Barcode scannen, um die Preise zu sehen. Und das war bis 90 kW umgerechnet 23 Cent die Kilowattstunde und ab 90 kW und höher waren das 28 Cent. Die Kilowattstunde.
Krass.
Ja, das ist echt gut. Das ist mega. Und auch in den Städten, in so nicht touristischen Städten, da wo meine Mama wohnt jetzt zum Beispiel, wir waren in Jalova, ich habe da in so einer Kleinstadt, habe ich da genug Schnelllademöglichkeiten auf öffentlichen Parkplätzen gesehen. Also das war echt cool, hat mich sehr, sehr, sehr überrascht. Und deswegen nächstes Jahr im Frühling oder im September oder wie auch immer geht's definitiv mit dem E-Auto von Kölle bis in die Türkei. Und dann in der Türkei, da meine Schwester jetzt umgezogen ist nach Eskişehir, und meine Mama wohnt in der Nähe von Istanbul und Freunde wohnen in Ägäis. Ich werde in Köln eine Riesentour machen. Nicht in Köln, in der Türkei nochmal eine Riesentour machen. Und das wird dann nochmal schön.
Ich glaube, das Problem ist dann nicht die Türkei selber, sondern halt dorthin zu kommen. Ne? Ich hatte jetzt, weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Tage hat der Thomas Geiger war für Next Move. Oder der macht ja manche für Next Move Inhalte.
Ah ja, der ist mit dem Talk, ja. Aber genau, das Video war sehr Kilometer abgehakt. Also der hat kaum was gezeigt.
Aber das ist, ja, ist halt seine Videoart, ne?
Ist halt, gefällt mir nicht, aber, gefällt mir nicht, da bin ich ganz
Thomas
ehrlich.
Geiger ist halt einfach der Autojournalist in Deutschland, der halt immer überall als Erster seine Finger dran hat. Und der ist 2000 Kilometer von der Türkei nach München gefahren quasi, so über den ganzen Balkan und so darüber. Und das war schon ganz spannend zu sehen. Ich habe es mir in Auszügen mal angeschaut. Zum einen, was das Auto so kann und zum anderen halt auch so, wie ist die Infrastruktur. Und man hat es ja auch bei diesem einen Taycan-Event mal gesehen, wo die mit mehreren Taycan auch, glaube ich, von irgendwo Stuttgart nach Istanbul gefahren sind. Also ich glaube, alles, was so zwischen der Türkei und Deutschland ist oder so zwischen Türkei und Österreich. Das ist schon echt tricky, dann da gut voranzukommen.
Genau, der Tobias von Electro Trucker, der ist ja auch mit seinem LKW bis in den tiefsten Süden oder Osten gefahren in der Türkei. Und er war auch mega, mega überrascht über die Infrastruktur in der Türkei. Mhm. Auch mit seinem LKW dann. Ne? Probleme gab es dann natürlich im Zoll und so weiter. Den Tobias, den finde ich übrigens ganz cool. Ich werde ihn mal bald anschreiben. Vielleicht hat er Bock auf ein gemeinsames Projekt.
Vielleicht nimmt er dich mal mit in die Türkei.
Mal gucken.
Ich kenne ihn noch von früher. Der hatte ja Charge X davor gegründet oder war da Mitbegründer. Und das war so eine Ladeinfrastrukturmöglichkeit. Und da hatte ich mal ein Video für die gemacht. Und der hat witzigerweise auch an der TH Ingolstadt studiert, wo ich studiert habe. Also und dadurch haben wir dann damals schon mal was zusammen gemacht. Und jetzt, dass der da selber was macht, finde ich ganz cool. Auch weil er halt gesagt hat, ey, er hat jetzt die eine Firma hochgezogen, weiß nicht mehr, was er da noch neu quasi machen kann. Und macht was ganz Neues und geht da in dieses E-LKW-Thema. Ist schon echt, also ein Step und auf jeden Fall spannend. Tarik, wir haben heute wieder Unterstützung, bevor wir weitererzählen, von Maingau und ich würde die Maingau-Frage der Woche reinwerfen.
Oh, was jetzt bin ich gespannt. Und wir kennen sie beide nicht, wie jede Woche.
Wir kennen sie beide nicht. Ich öffne die jetzt hier parallel am iPad, deswegen liegt das auch hier, nicht nur zum...
Okay, Leute, seid ihr bereit? Die Maingau-Frage der Woche für die...
Achtung, hier kommt eure Frage der Woche. Was fehlt am ehesten an einem Ladepark? Vorausgesetzt, Toiletten, eine Essensmöglichkeit sowie Überdachung bestehen bereits. Also, Toiletten sind da, Essensmöglichkeiten da und Überdachung sind da. Was fehlt da noch? Jetzt müssen wir was aussuchen und zwar nur ein was. Es gibt zur Auswahl Airhockey, Jukebox, Tischkicker, Tischtennisplatte und Schläger, eine Torwand, ein Basketballkorb oder ein Riesenschach. Also es sind so... Warte. Essensmöglichkeiten sowie Überdachung bestimmt. Und dann kommt der Rest quasi. Also man kann jetzt auswählen aus diesen Aktivitäten quasi, die du vor Ort machen kannst. Das finde ich schwierig. Also da auch gerne als Feedback, finde ich jetzt nicht die schwierigste, also die wichtigste Frage, die wir bisher
hatten. Genau, also ich hätte jetzt direkt pauschal geantwortet. Jonas, Moment. Fratello, per favore. Für mich, also ein Dach ist da, Essensmöglichkeiten ist da und Toilette ist da.
Ja.
Weißt du, was fehlt? Da noch? Unbedingt. Nein. So wie bei den Tankstellen, ein Müllbehälter und für die Scheiben zu putzen, Scheibenwischer.
Ja.
Ein Wasser, ein Eimer, um die Scheiben zu putzen. Denn auf Langstrecke, vor allem Dingen im Sommer, weißt du selber, wie das mit den toten Fliegerchen ist, auf der Windschutzscheibe. Das muss immer gereinigt werden. Und ich denke, wenn alles andere da ist. So, aber um die Optionen, die Antwortoptionen von Maingau. Was war das? Eishockey, Tischtennis?
Also, du kannst Airhockey, also dieses, wo du hier auf so einem, weißt du, was du manchen Spielhallen oder sowas hast, eine Jukebox, also dass du Musik hörst. Ich will auf gar keinen Fall, dass andere Leute ihre Musik an der Ladestation machen. Ein Tischkicker, das finde ich ganz witzig, Tischtennisplatte und Schläger, eine Torwand, ein Basketballkorb oder ein Riesenschach.
Okay, wenn ich jetzt eins davon nehmen müsste, dann wäre lustig auf jeden Fall so ein Torwand. Torwand wäre immer lustig. Mhm. Aber wer holt den Ball?
Ich glaube, ich fände auch so Tischtennis ganz witzig, weil da können auch viele Leute spielen. Weißt du, dieses, wo alle so rumrennen, weißt du, da kannst du echt cool auch Tischtennis spielen. Basketballkorb ist schon sehr speziell. Also zumindest jetzt so, ist jetzt nicht der typischste deutsche Sport. Ich glaube, mit einem Tor mit der Torwand. Aber das ist ja halt doch das Ding, ne? So, dann verschießt du den Ball irgendwo hin. Und dann eben. Schießt da so, schläft gerade irgendein Trucker, schläft der Elektro-Trucker nebenan. Nein. Und du haust den Ball an die Scheibe.
Hören Sie mal, Ihr Ball hat mein Auto berührt. Da ist eine Delle entstanden. Ich rufe jetzt die Polizei. Da kommen Sie mir nicht vor.
Deswegen hatte dein MG letztens eine Delle, Tarek.
Oh Mann. Ich kann mir das schon aber vorstellen.
Ich finde echt Nummer eins wäre Mülleimer. Weil, ey, ganz ehrlich, es gibt so viele Ladesäulen, wo einfach kein Müll ist. Und nee, ich bin da nicht damit zufrieden, wenn an der Raststätte, die daneben ist, ein Mülleimer ist, sondern ich will an den Ladesäulen Mülleimer. Weil, und noch wichtiger, der soll geleert sein. Wie oft ich an Ladestationen komme, wo ein Mülleimer ist, wo ein Berg 10-mal so groß wie dieser Mülleimer drüber ist, das kann, also, nee, verstehe ich echt nicht.
Und vor allen Dingen, weißt du, diese versifften Lade-Ecken an Raststätten, an Ionity-Säulen oder NBW, voll, wie auch immer, alles voller Müll und so weiter, Plastikflaschen, Becher, Papier, oh, furchtbar.
Also ich meine, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist an der Autobahn, wenn du diese Ladesäulen direkt an der Raststation hast, da hast du ja eh immer, das sind ja diese riesigen Mülldinger, die dann mit so einem Kranmüllauto geleert sind, wo quasi du nur oben was reinwirfst, aber wo der Mülleimer eigentlich nochmal gefühlt 2 Meter in den Boden geht, da hast du ja eh meistens direkt neben der Ladesäule was. Aber wo es fehlt, ist an so, wenn es quasi an einem Autohof ist, da fehlt es ganz, ganz oft, oder wenn es halt ultra abgelegen irgendwo ist. Und ich finde es halt total dumm. So, ich will ja den Müll wegwerfen, aber dann hast du halt das Thema, dann musst du halt nochmal irgendwo hinlaufen oder du nimmst es im Auto mit. Wie oft ich mit irgendeinem zugemüllten Auto nach Hause komme.
Ja, und dann sammelt sich das Beispiel. Ja, das sammelt sich einfach. Weißt du, wie wir das mit Nas machen, wenn wir auf Langstrecke sind? Wir haben immer so diese 20 Liter Müllbeutel dabei, diese kleinen Plastiktüten. Ja. Und dann, wir sammeln das alles da drin, binden das zu, wenn sie voll ist, und dann irgendwie die nächste Möglichkeit dann in den Wald. Müll an. Ja, genau. Also, du weißt ja, wie trennt der Tarek seinen Müll, ne? Schön umweltfreundlich. Linkes Fenster Bananenscheiben, ne? Bananenschalen, rechtes Fenster Plastikflaschen.
Oh, Tarek, die Leute nehmen das wieder für bare Münze. Das ist
also
wieder,
wer das für wahre Münze nimmt, der kann sich gerne verziehen, Alter. Ey, ich bin Kölscher Jung. Das ist Kölscher Humor.
Also ich glaube wirklich so essentielle Sachen, und ich glaube, wenn Magnus das wüsste, dann hätte er wahrscheinlich noch Mülleimer mit hingeschrieben, aber ich glaube, das fehlt uns echt am meisten.
Ja. Und vor allen Dingen Eimer mit Wasser, mit Scheibenwischer, ganz wichtig,
Und ey, ich brauche auch keinen Staubsauger da, wirklich. Nein. Auf gar keinen Fall brauche ich einen Staubsauger, wenn ich unterwegs bin. Die Autos laden immer schneller, was soll ich noch alles machen? Ich will was essen, einen Kaffee holen, auf Toilette gehen und dann das Auto aussaugen.
Also, aber das brauche ich wirklich nicht. Jonas, eine Frage. Jetzt abgesehen davon, dass du zu Hause laden kannst, ich kann ja nicht zu Hause laden, würde mich eins interessieren. Wo lädst du auf Langstrecke am liebsten?
Boah, das ist jetzt schwierig. Ich habe ja einen Kanalpartner in dem Bereich, ne? Das ist gar
nicht. Nein. Das meint, Moment. Ich meine nicht den Hersteller. Ich meine auch nicht den Ladeanbieter, sondern
Verstehe.
Raststätte, Ladepark oder Tankstelle. Oder Fastfood-Restaurant?
Ist eine Mischung. Also prinzipiell am liebsten tatsächlich an einem Fastfood-Restaurant. Nicht, weil ich dort so unglaublich gern esse, sondern weil ich weiß, dass ich zumindest bis meistens 24 Uhr oder 2 Uhr nachts eine Toilette habe. Und das ist echt halt mittlerweile nervig. Oder halt an Autobahnen, wo du es ja auch meistens hast. Aber deswegen finde ich das ganz praktisch. Und du kriegst halt dort, hatten wir letztens schon mal einen gescheiten Kaffee. Also ist immer eine Definitionssache, aber zumindest einen besseren als irgendwie an der Tankstelle, wo du die Maschine anguckst und Angst kriegst. Deswegen glaube ich einen Rasthof. Und weil du, wenn dort dann zum Beispiel die Ladesäule belegt ist, hast du ja mittlerweile ganz oft noch 2, 3 drumherum. Während du an der Autobahn oft nur einen Anbieter hast mit, lass es 4 oder 6 Säulen sein. Und ich hatte es jetzt schon öfter, auch gerade in der Reisezeit zurzeit, ich bin ja jetzt die letzten Wochen öfter auch nach Frankfurt gefahren, da sind so 1, 2 Ladesäulen an der Autobahn. Und da hatte ich es echt jetzt oft, dass Leute dann, dass 1, 2 Autos warten mussten. Ist nicht schlimm, ist Ferienzeit, alle haben Zeit, da ist keiner sauer. Aber wenn du halt beruflich unterwegs bist, Nervzeiten, dann finde ich es sogar ganz cool, wenn du Ausweichmöglichkeiten hast, so rum. Bei dir?
Die Frage gilt natürlich auch an alle Zuschauer und Zuhörer.
Haut's gerne mal in die Kommentare.
Absolut, das würde ich gerne wissen. Und jetzt meine Antwort. Ich lade, also ich fange unten an. sehr ungern an großen Ladeparks, wo du sonst nichts hast, weder eine Toilette, sonst irgendwie was zum Essen, wo du dann lang laufen musst.
Aber wenn jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ob du den kennst, in Schleiz, das ist ja auch ein Ladepark, nicht wundern, wenn hier Leute hupen, das sind Serpentinen, da hupen die immer vor der Kurve. wenn, da ist ich zum Beispiel das. Ein Ladepark auch irgendwo im Nirgendwo und da ist aber in der Mitte wie so ein Kiosk, Pavillon, wo Toiletten und
ja,
irgendwas
sind. Okay.
Das ist dann okay. Okay.
Okay, okay. Aber das kommt trotzdem. Also das gucke ich, dass ich das vermeide. Ansonsten natürlich Rasthöfe und Raststätte, wo die Lade aber nicht am A stehen, sondern ziemlich zentral und schön beleuchtet sind. Und an erster Stelle an Tankstellen. Und am allerliebsten auch bei Shell oder bei Aral, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe keinen Ladeanbieter als Partner, ich sag das mal jetzt so, weil ich weiß, auch wenn ich nachts um 3 Uhr da ankomme, da ist immer Licht, da ist immer Kaffee, auch wenn es jetzt nicht so schmeckt wie von der Barista-Maschine, aber trotzdem. Und da findest du auch immer was zwischen die Zähne und ich find's eigentlich angenehm. Warum? Wegen Toilette, wegen Müll, wegen Scheiben sauber machen Möglichkeiten und meistens auch wegen der Überdachung und zusätzlich auch zu 99% auch Reifendruck überprüfen. Also an der Tankstelle hast du wirklich...
Warte. Überprüfst du den so oft?
Nein, aber trotzdem. Okay. Ne? Du hast es da.
Ja, klar, wenn es wäre. Ne? Ja,
genau, gestern zum Beispiel mein Mietwagen ging auf einmal die Lampe an, ich weiß nicht, wegen der großen Hitze oder so, Reifendruck zu niedrig, ne?
Ja, okay.
Also was, also das, die Erfahrung habe ich für mich gemacht. Natürlich lädt man am liebsten zu Hause, weil es günstiger ist, ne, weil es bequemer ist, aber außer jetzt, außer der Lademöglichkeit zu Hause, das würde mich echt mal gerne interessieren, wo habt ihr eure besten und eure schlechtesten Ladeerfahrungen gemacht, Leute? Bitte, Tankstelle, Raststätte, Autohof oder halt diese Ladeparks, ne? Die berühmten von den BW oder Allego oder wie heißen die sonst was, keine Ahnung. Ne? Deswegen.
Und würdet ihr euch dort einen Fußballplatz wünschen? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Und an der Stelle danke wie immer an Maingau für die Maingau-Frage der Woche. Ich bin echt
für die Unterstützung vor allen Dingen von unserem Podcast.
Und, genau. Und da ja auch hier das konstruktive Feedback. Also gab schon bessere Fragen.
Ja.
Jetzt haust du mich hier an, oder was? Aber ich kann man ja ehrlich sagen. Kann man ja
die
ehrlich
Frage
sagen.
War gut. Jonas, die Frage war gut, nur die Antwortoptionen waren ein bisschen...
Oh, okay. Jetzt wird es natürlich detailliert hier.
Okay, als Anregung fürs nächste Mal.
Genau. Tarek, wichtige Frage. Was steht vor der Tür, beziehungsweise was kommt in den nächsten Tagen?
Also morgen soll ich einen, habe ich vergessen, bevor ich was Falsches erzähle, morgen soll ich was geliefert bekommen. Morgen soll ein Q6 kommen. Ja, da freue ich mich total drauf. Sportback, Audi Q6 Sportback. Okay. Mhm. Und zwar
was für eine?
Mit als Allradler, glaube ich. Habe ich vergessen, Jonas? Muss ich gucken. Und übermorgen bekomme ich einen Polestar 4, mein erster Polestar. Mm,
cool.
Überhaupt meine erste Begegnung mit dem Polestar 4. Da werde ich aber, ich habe mir da was Spannendes mit vorgenommen.
Egal, und was du damit machst, ich würde ins Blaue raten, der wird dir richtig gut gefallen.
Das glaube ich. Das glaube ich. Jedes Mal, wenn ich ihn live gesehen habe, den Polestar 4, der sieht richtig cool aus. Mhm. Hey, gut, Thema Heckscheibe, das ist schon 1000 Mal durchgekaut.
Voll.
Da werde ich gar nicht drauf eingehen. Aber ich bin gespannt wie auf mein eigenes Empfinden, wie ich das dann empfinden werde. Ja. Und ich werde diese Woche was super Geiles testen dürfen.
Erzähl.
Und zwar zweite Hand Elektro beziehungsweise zweite Hand Leasing Thema Audi e-tron GT.
Und hey, Thema Wertverlust. Audi e-tron GT-Wochen bei dir. Nächste Woche gibt es dann den e-tron GT Quattro, wo wir beide auf der Fahrveranstaltung sind.
Genau.
Und die Woche dann den normalen. Oder was ist das dann für einer?
Den ich testen werde, höchstwahrscheinlich ein GT Performance. Was ja neu, weißt du ja selber, so 170 bis 200.000 kostet, je nach Ausstattung. Und wenn du wüsstest, was die jetzt momentan für Leasingpreise haben.
Oh. Das ist aber noch nicht der neue, oder?
Doch, Facelift.
Hä? Haben die ein Jahres-Leasing davor rausgehauen oder wie können die so günstig rausgehen?
Das sind unter anderem auch Werksfahrzeuge mit gerade mal 500 bis 1000 Kilometern auf der Uhr. Alter. Und du wirst staunen, gespannt. Jonas. Ja, ich auch. Ich auch.
Ja, und wenn Tarek die Möglichkeit hat, eine e-tron GT zu fahren, ne, da ruft er natürlich hier.
Natürlich. Auch wenn ich weiß, dass der e-tron GT kaum Zuschauer generiert, aber trotzdem, das Video, das wird super spannend.
Glaube ich nicht. Ich glaube, als Gebrauchter wird der gut laufen.
Was ich aber noch sagen wollte, Jonas, ganz kurz, wir springen nochmal zurück in die Türkei. Was mir da aufgefallen ist, extrem viele, wir haben ja telefoniert, da habe ich dir auch erzählt, extrem viele BYDs. BYD ist in der Türkei mega präsent, mega präsent. Hat mich so gewundert. Ne? Wir leben in Deutschland in unserer Blase, E-Mobilitätsblase, ohne zu wissen, was auf der Welt da draußen los ist. Wenn du zum Beispiel unter unseren BYD-Videos hier in Deutschland liest, kauf doch keine Sau. Ja. Wer kauft denn solche Autos? Alter, die verkaufen Millionen von Fahrzeugen weltweit. Wir kriegen das hier nicht mit. Ne?
Voll.
Und das ist, die haben...
Ich hatte das letztens auch wieder bei ein, zwei anderen Herstellern, wo es auch genau um das Thema ging, wo wir einfach so... Ich meine, natürlich, wir betrachten nur den europäischen Markt, aber man ist natürlich auch so ein Stück weit einfach gefangen.
Ja, ja, ist so. Es ist wirklich so. Es tut gut. Und Kia, ich war verwundert, wie viele Kia EV3... Kia EV9 habe ich nicht gesehen, ganz ehrlich gesagt. Kia EV6 habe ich 2 Stück gesehen, aber EV3 ohne Ende. Da gab es wohl eine Aktion und meistens immer mit der 58 Kilowattstunden Batterie, Standard Range, und die Dinger laufen da wirklich super. Aber BYD hast du fast überall gesehen und
krass.
Allermeistens Seal U und den normalen Seal als Limousine. Allermeistens.
Ja, es ist, Türkei ist noch sehr Limousinen. Fan, ne? Also die sind da sehr
Stufeneck. Das ist
eine Fahrzeugform. Deswegen wundert es mich, dass der Tok nicht, also klar, ein SUV macht Sinn als Elektro, oder Elektro macht Sinn als SUV, so rum.
Den Tok siehst du auch in jeder Ecke. Den Tok siehst du in jeder Ecke, natürlich, muss man sagen. Haben, glaub, das ist so wie Fiat in Italien mittlerweile. Wie viel?
65 im letzten Jahr.
Kann sein. Kann sein. Also überall, wo ich jetzt war, ich war in Izmir, eine Großstadt. Ich war in Marmaris, Kuşadası, das sind so diese Küstengebiete. Und ich war in Istanbul und Yalova. Ganz viele Toks, ganz viele Toks. Aber bei der Ladeinfrastruktur muss man sich auch wirklich kaum Gedanken machen.
Aber weißt du, gibt es da wie eine Art Förderung? Also wenn da so viele E-Autos rumfahren? Oder ist es jetzt nur dir als E-Auto?
Okay. Auf den Kaufpreis nicht, aber in der Türkei ist das hier so zum Beispiel, dass die Mehrwertsteuer auf Autos allgemein, ein VW Passat zum Beispiel, was in Deutschland 50.000 Euro kostet, der kostet in der Türkei ungelogen 100.000 Euro wegen den Steuern. Extrem viele Steuern ab einer Motorgröße von ab 1,4 Liter, ab 1,4 Liter oder so ist das exorbitant, wie sich das, ne? Also extrem teuer, extrem teuer. Und bei den Elektroautos ist das noch nicht so der Fall, dass die Mehrwertsteuer noch gering gehalten wird. Und deine jährliche Steuer, die du bezahlst, ist auch geringer als bei den Verbrennern. Jeder, der eigentlich ein bisschen Geld hat für ein Auto, der ist gut beraten, in der Türkei wirklich voll elektrisch zu fahren. Also das ist definitiv.
Ja, ist ein cooler Anreiz. Ich finde ja auch, das hätte man auch in Deutschland machen können. Einfach Mehrwertsteuer für Privatkunden streichen, für Elektroautos wäre ein einfaches Mittel gewesen. Und das könntest du ja theoretisch sogar für Leasingpreise machen, dass du sagst, auch bei Leasing ist einfach, verdient kein Hersteller extrem dran, weil du ja die Mehrwertsteuer muss der Hersteller eh abtreten. Das heißt, ob der jetzt die einnimmt oder nicht, macht keinen Unterschied. Das ist jetzt nichts wie eine BAFA-Prämie, die der durchwinken kann, sondern das ist was, wo, wenn du sagst, du befreist es, dann nimmst du zwar als Staat weniger Steuern punktuell ein, aber du gibst jetzt nicht einfach einem Hersteller Geld oder einem Hersteller die Möglichkeit, das Auto teurer zu machen. Weil wenn der, klar, der kann es natürlich um den Wert teurer machen, aber dann hast du halt nicht die Effekte und dann ist es nicht wie eine Einmalzahlung.
Interessant wäre eventuell an dieser Stelle ganz kurz, Jonas, ich habe dir ja was geschickt über WhatsApp eben, dass wir das ansprechen.
Nee, ich wollte eine andere Überleitung. Na gut, dann mach ich die Überleitung nachher.
Warte. Du kannst die Überleitung machen, so viel du willst. Aber regionale Unterschiede, USA stagniert, Überschrift. Und zwar, laut McKinsey planen in den USA nur 12% der Befragten, ihr nächstes Auto als reines E-Auto zu kaufen. In Europa liegt der Wert bei 23% und in China, Jonas, was steht da?
Bei 45%. Und junge Menschen neigen mit 50% deutlich höher dazu. Jetzt die Frage, ob 50% dann in China ist oder in Europa, das ist jetzt nicht so ganz da rausgekommen. Aber ich finde das krass, wenn du das siehst, weil das ist ja nur für reine Elektroautos. Und gerade in China wird wahrscheinlich die anderen 55% werden Plug-in-Hybride sein, weil du dort keine Verbrenner mehr zulässt oder kaum noch welche. Da fehlt noch so ein bisschen, man müsste noch Norwegen mit reinnehmen, wo du jetzt irgendwie im letzten halben Jahr, glaube ich, 95% Autos mit Stecker hattest und davon auch einen Riesenanteil rein elektrisch, dass du nochmal so ein krasses nach oben hast. Aber es ist schon echt heftig. Wobei man auch sagen muss, in den USA, Da wurden ja zuletzt auch dank Donald Trump persönlich einfach die E-Auto-Subventionen gestrichen. Und du hast, glaube ich, in manchen Ländern hast du $7,500 Federal Taxes oder Tax Credits, die du quasi gespart hast. Und das hat er halt einfach gestrichen oder auslaufen lassen, so wie die BAFA-Prämie in Deutschland. Und da gehen aber die Hersteller jetzt nicht hin und kompensieren sie ein Stück weit, sondern da kosten die Autos jetzt einfach deutlich mehr. Und deswegen ist die Bereitschaft zurückgegangen. Und das Perfide so ein Stück weit ist, das habe ich jetzt bei Tesla in einem Earnings Call letztens gehört, dass die zum Beispiel jetzt planen, den Model Y als günstigere Einstiegsvariante zu bauen für die USA, die dann so viel kostet wie davor nach Steuernabzug. Und unabhängig jetzt mal von Tesla oder nicht, aber wenn du dir überlegst, du kaufst ein Auto dann in ein paar Monaten, was deutlich schlechter ausgestattet ist, nur damit du den gleichen Preis hast wie vor ein paar Monaten, wo es noch Steuervorteile gab.
Aber würdest du das kaufen? Ich würde das nicht kaufen.
Nein, ne? Auf gar keinen Fall.
Ist egal, welche Hersteller. Aber deswegen
natürlich die Kaufbereitschaft zurück.
Ja, ja, genau, genau, genau. Aber das ist schon interessant, wie die Unterschiede sind, ne? Weltweit, USA, Europa, China, Asien, also
voll.
Das bleibt sehr dynamisch. So, jetzt bist du dran mit deiner Überleitung.
Nein, die kommt jetzt erst deutlich später. du merkst aber auch, dass es brutal politisch geprägt ist. Und nicht mal, weil die Politik vorgibt, in welche Richtung es geht, sondern einfach, welches Image verleiht die Politik einer gewissen Technologie. Hast jetzt ja auch in Deutschland schon wieder gesehen, dass der Merz sich hinstellt und sowas droppt wie Verbrenner aus waren Fehler und sowas, wo du denkst, ey, ganz ehrlich, wir können doch nicht alle 3 Jahre einen Rückschritt machen und da
Pussy-Bäume
vorwärts, rückwärts, wie wir gerade Bock. Es geht nicht. Wir richten ganze Industrien auf ein Thema aus, da kann nicht ein Politiker kommen und auf einmal meinen, nee, war falsch. Also das hättest du vielleicht vor ein paar Jahren machen können, aber jetzt geht's überall in die Richtung und wir werden einfach nicht drum rumkommen, egal ob das die Leute jetzt gut oder schlecht finden. Das verstehe ich einfach nicht. Meine Überleitung kommt erst später, davor noch 2 andere Sachen. Punkt 1, du hast mich gar nicht gefragt, was bei mir vor der Tür steht. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht.
Du bist doch in Italien, bei dir steht dein Evinal vor der Tür.
Ja, aber zu Hause noch ein Evinal rumstehen.
Erzähl mal, Bruder.
Wir sind ja nur ein paar Tage hier in Italien. Und ich habe noch ein EV6 zu Hause als Facelift. Den habe ich auch letzte Woche schon erzählt. Aber
trotzdem vor einfach, schön, der weiße, den ich hatte bestimmt. Genau.
Jetzt warst du gerade weg. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, genau, der weiße, den du auch hattest.
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Passt.
Super.
Sehr gut. der weiße EV6 steht vor der Tür. Und wir kriegen nächste Woche noch ein Auto, aber jetzt weiß ich gar nicht, welches. Also von dem her war es gar nicht so eine spannende Kategorie. Aber du hast mir noch ein zweites Bild geschickt, darauf wollte ich eingehen. Und zwar hast du erzählt, hast du mir hier die erste Halbjahr-Zulassungsstatistiken von Elektroautos in Deutschland geschickt.
In Italien wird das Wetter dunkler, die Wolken ziehen auf, der Jonas ist weg. Ich höre ihn jetzt momentan nicht mehr, meine Damen und Herren. Deswegen übernimmt der Tarek jetzt das Spiel und wir gehen mal direkt rüber zum nächsten Bild, worüber wir quatschen wollten. Top 10 Elektroautomodelle in Deutschland. Genau. Und zwar, jetzt ist der Jonas ganz weg. Also erneut anrufen. Ich klingele nochmal durch. Jonas, wo bist du? Jetzt ruft er an. Hallo. Ich habe einfach mal weitergemacht. Du kannst gerne weiterlaufen lassen. Ne? Der Jonas ist wieder am Start, meine Lieben. So, und das zweite Bild, worüber wir quatschen wollten. Und zwar, Volkswagen haut so einen raus, ey. Das ist der Wahnsinn.
Ja, Volkswagen ist mit dem ID.7 Platz Nummer 1 in der Zulassungsstatistik. Mit 18.000 Zulassungen im ersten Halbjahr. Aber da hört es ja nicht auf, weil auch Platz 2 ist der ID.4 und ID.5 und Platz 1, Tarek.
Und Platz 3, ID.3, Platz 4, genau. Skoda Enyaq, Cupra Born 5, Skoda Elroq 6 und erst Platz 7 kommt BMW X1, Audi Q4 e-tron, wundert mich auch ein bisschen, Platz 8 und Platz 9 Tesla Model Y und Platz 10 Cupra Tavascan. Interessant, dass der Tavascan...
Das heißt aber, ja. Von 10 Plätzen sind 2 Autos nicht aus dem VW-Konzern.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn.
Und vor allem muss ich auch sagen, 2 Autos nicht auf der MEB-Plattform. Also es ist ja nicht mal, dass da jetzt noch irgendwie ein Q6 oder ein A6, die teilweise auch in den einzelnen Monatsrankings in den Top 10 mit drin waren, sondern im ersten Halbjahr ist einfach 8 von 10 Autos in diesem Ranking sind auf der MEB-Plattform, wo wir letzte Woche noch diskutiert haben, ist 400 Volt jetzt richtig oder 800 Volt? Die Leute haben gesprochen.
Absolut. Und ich muss ja aber wirklich eine Lanze für den ID.7 auch mal brechen. Mittlerweile auch für die ID.3 und ID.4 Modelle. Die neue 5.0 Software oder ab 4.0 wurde die ja deutlich besser. Dank Akku-Vorkonditionierung. Du weißt das selber. Die neuen APP 550 Motoren sind super effizient. Die neuen Akkus. Du hast mega Reichweite. Also, was heißt mega Reichweite? Für mich absolut ausreichend.
Du hast also in dem Segment, wo Volkswagen unterwegs ist, und das sind halt für die meisten entweder Dienstwegen, wo ein ID.7 oder ein großer Akku ID.4 oder Enyaq der Fall ist, oder dann eben im Privatkundenbereich, wo du halt mit einem ID.3 oder mit einem L-Roc jetzt echt gut abholst, hast du perfekte Reichweiten. Du hast bis zu 700 Absolut. Kilometer bei einem ID.7 Absolut. Und du hast aber so realistische 400, 500 Kilometer im Alltag mit dem ID.3. Ja, was brauchst du noch viel mehr? Also es ist eben. Wirklich, und ich habe ja letztens auch schon gesagt, ID.3 sehe ich immer als Basis oder als Standardversion die 58er. Also wer noch weniger braucht, nimmt halt die Einstiegsvariante, aber diesen mit großem Akku ist eh eine Verbrauchrate relativ gering, deswegen reicht halt vollkommen dieser mittlere Akku.
Außer warte du mal, Jonas.
Den GTX mit dem neuen Heckantrieb, klar.
Ja, genau. Aber warte mal, bis Volkswagen offiziell oder bis der ID.2 bei den Händlern steht, ne? Die Vorpremieren und alles, was wir später zeigen werden. Aber bis die, wenn die mal bei den Händlern stehen zum Anfassen, zum Probefahren und so weiter, das wird wie eine Bombe einschlagen, wenn die es mit der Akkugröße nicht verhauen. Und wenn die einigermaßen noch ein paar Extras reinpacken, ohne dass man am Ende halt ein ID.3 mit einer guten Ausstattung für das Geld bekommt.
Voll. Aber da vielleicht an der Stelle, weil ich hatte letztens einen Kommentar, das fand ich ganz interessant, da hat einer geschrieben, er findet den Renault 5, also komplett anders, aber er findet den Renault 5 nicht gut, weil er meint, die technischen Veränderungen sind im Vergleich zu einer Zoe nicht so hoch, obwohl das ja jetzt so viele Jahre dazwischen sind. Weil, und das Argument war, was ich gar nicht so schlecht fand, der Akku ist gleich groß. Und die Ladezeit ist trotzdem bei einer halben Stunde, obwohl die Zoe ja nur 50 Kilowatt konnte. Und ich habe schon ein Stück drüber nachgedacht über den Kommentar, weil ich mir auch dachte, ja, eigentlich hat er schon ein Stück weit recht. Klar, es ist in vielen Punkten, was Batterievorkonditionierung, was Routenplanung, was Software und dieses ganze Thema angeht. Aber die reinen E-Auto-Features, Verbrauch ist halt deutlich besser.
Nein, ich würde, der Renault 5 ist ein neues, besseres, moderneres, sichereres Auto. Allein schon die Kurvenlage. Die Zoe ist so schwammig. Die Zoe ist ein Top-Fahrzeug mit einer ordentlichen Reichweite, wenn man die letzteren Modelle nimmt mit 52 Kilowattstunden. Mhm. Aber das Fahrwerk ist schwammig. Auch innen. Die Sitze, das Sitzgefühl und so weiter.
Voll, der Renault 5. Das meine ich ja gar nicht. Das meine ich ja gar nicht, weil das ist ja nur das Auto drumherum. Moment.
Aber wir haben ja beim Renault 5, wir haben beim Renault 5 das Google-System. Wir haben Akku-Vorkonditionierung, wie du schon sagtest. Wir haben eine viel schnellere, bessere Software. Wir haben, also das Auto reagiert besser, reagiert schneller, ist meines Erachtens super effizient. Ich hatte den im City-Test mit 10,3 Kilowattstunden oder 10,5 Kilowattstunden, was ein ID.3 übrigens auch kann. Aber trotzdem, ich meine, das ist nie im Leben technisch das gleiche Auto. Ja, die Zoe, die letzte Zoe, die RE oder RZ150, wie der hieß, der ist wirklich gut geworden, auch mit dem letzten Facelift und so weiter. Aber der R5, meines Erachtens, immer noch das bessere Auto.
Ja, absolut, ohne Frage. Mir ging es eben nur darum, dieser Punkt von das bessere E-Auto. Und da ich verstehe schon in manchen Punkten, dass es, oder das gleich gebliebene E-Auto, dass es halt nicht die brutalen Sprünge gab, wo jetzt die Leute sagen, boah, der R5 ist so krass und cool und weiß nicht was. Aber es ist schon viel dieser Retro-Charme, das Interieur, das Fahrwerk. Also es wurde an vielen Punkten deutlich besser gemacht. Aber jetzt dieses, dass du jetzt auf einmal, die Leute erwarten ja immer diese Riesensprünge. Ne? Die erwarten ja, dass du jetzt in einem Kleinstwagen oder in einem ID.2 dann auf einmal 120 Kilowattstunden hast.
Wirst allein du schon, die Routenplanung mit deinem Wunschanbieter dank Google-System. Voll. Das finde ich ja super geil. Also der Renault 5 kann wirklich viel mehr als viele seiner Klassenkameraden, muss man schon sagen. Thema Langstrecke. Allein schon, wie der aussieht. Das ist ein Charmeur. Das Auto ist Kult von morgen. Ist wirklich Kultauto von morgen. Und Langstrecke hin oder her. Ne? Ob man jetzt mit einem Renault 5 auch, ich würde zum Beispiel mit einem Renault 5 auch von hier bis nach Rom fahren oder was weiß ich wohl.
Ja, aber das ist ja nicht die Prämisse. Das darfst du ja eigentlich nicht als Referenz sehen. Also das ist ja wirklich...
Eben.
Ne? Also wir zwei, klar, dass wir da andere Strecken fahren als vielleicht der typische Käufer. Aber wir hatten den Vergleich ja gemacht, Mini Cooper SE und Renault 5. Ja. Weil die preislich exakt gleich waren, wie die ausgestattet bei uns standen. Und ich war echt überrascht, das kann ich schon mal spoilern, weil das Video kommt am Sonntag. Der Cooper hat eine Kilowattstunde weniger verbraucht. Und das fand ich echt krass, weil ich hätte es nicht gedacht, mit dieser China-Plattform, mit dem mit dem Aufbau und dazu hat er ja noch einen kleineren Akku und kam aber in Summe bei unserem Test weiter als der Renault 5. Und da war ich echt überrascht. Exakt identisch gefahren, beide Autos auf der Autobahn hintereinander weg, beide bei 130 und der hat einige, und nicht so bei, wir reden von 30 gegen 31, wo es keinen Unterschied macht, sondern wir sind in einem Bereich deutlich unter 20 Kilowattstunden je 100 Kilometer und da eine Kilowattstunde, also fast 10% im Vergleich, fand ich echt krass. Also die kamen in etwa gleich, aber nur, oder fast gleich, aber nur, weil halt der Renault 5 einen größeren Akku hat.
Ich muss aber auch sagen, der Mini Cooper ist auch ein tolles Auto mit einer super geilen Software, was BMW auch nutzt. Auch mit einer tollen Ladeplanung, Routenplanung mit deinem Wunschanbieter machbar. Sehr solide verarbeitet, tolles Fahrwerk. Allerdings nur sehr sportlich, sehr straff abgestimmt, muss man auch sagen.
Und da vielleicht noch ein Punkt, über den wir quatschen können, gerade in dem Kontext. Ich finde es so krass, weil der steht ja auf dieser Mischplattform, den die gemeinsam mit Great Wall Motors entwickelt haben, also wo auch der Ora 03 draufsteht. Ora. Ne?
Aber merkst du dem aber nicht an irgendwie.
Merkst du dem gar nicht an. Und was ich da interessant finde, also nur Ladeleistung, da hat er so ein bisschen. Aber was ich so spannend finde bei dem Ding, obwohl es diese Mischplattform ist, hat der BMW seine komplett eigene Software drauf. Die haben One-Pedal-Driving da drin, die haben in dem Auto komplett das Bedienen, also das Multimedia komplett BMW-eigen. Du erkennst nicht, ob du im Verbrenner-Mini sitzt, der auf einer BMW-Plattform ist oder in dieser Elektro-Plattform. Und als ich das wieder mal gemerkt habe, dachte ich mir, wieso schafft es Volkswagen beim Transporter nicht, ihre eigene Software drauf zu spielen? Und andersrum, warum schafft es Ford nicht, auf einer MEB-Plattform ihre Software reinzuspielen? Weil die Entscheidung, dass Ford auf der MEB-Plattform baut, kam ja nicht erst 10 Jahre nach der Entwicklung von der MEB-Plattform, sondern es kam ja irgendwann in dem Moment, wo die MEB schon vielleicht in Grundzügen da war. Aber da hätte man doch irgendwo sagen können, hey, wir adaptieren eine Software, die dann eigenständig ist. Weil das würde zum Beispiel, also blöd gesagt, aber der zum Beispiel Elroq, Explorer und Capri sind ja beide super Autos und denen tut es extrem gut, dass sie die VW-Software haben, muss man so sagen. Aber es würde sie eigenständiger machen mit der Ford-Software. Und andersrum, der Transporter von Volkswagen wäre auch ein eigenständigeres Auto, wenn er nicht die Ford-Software hat.
Die Ford-Software ist top. Woher weiß ich das? Vom Mustang Mach-E. Das weiß ich nämlich.
Aber das sind ja unterschiedliche Software, oder?
Ja,
Puma
klar.
Puma hat ja auch eine komplett andere Software als der Mach-E.
Ja, aber Ford hat es trotzdem so hingemacht, so hingestellt, dass es optisch teilweise so wie beim Mustang Mach-E aussieht. Mhm. Ne? Aber die Stimme ist die gleiche und so weiter.
Ja, aber ich glaube, der aber Mach-E ist ja performanter, was die Software angeht. Also sowohl Routenplanung, Reichweite nachrechnen, sowas. Da ist der
mega.
Ich meine, Mustang ist ja auch die Premium-Sportmarke quasi. Dann sollte die auch besser sein.
Aber die war auch damals, als ich den hatte, 2020, genau jetzt 5 Jahre her, Oktober, ey, die war so schnell, ne? Die war richtig schnell bei der Routenplanung und mittlerweile hat er auch ein paar Updates bekommen, was die Ladefilter angeht und so weiter. Ich müsste mir noch mal mal schnappen, weil die sind gebraucht momentan auch mega. Die sind gebraucht mega günstig geworden. Das ist eine super Empfehlung für viele, die ein bisschen Platz brauchen. Also eine super geile ID4 und Enyaq Alternative meiner Meinung nach.
Jetzt haben wir die Überleitung, Tarik. Hau.
Was? Jetzt bin ich gespannt.
Hau raus, Enyaq-Alternative. Wir haben ja letzte Woche gequatscht, da saß ich beim kurz bevor ich den Enyaq RS gefahren bin. Heute kam das Video, deswegen können wir uns kurz drüber unterhalten. War okay. Ich hätte eigentlich die Überleitung nur, ich hätte die gern vorhin gehabt, wo wir über diese Zulassungsstatistik geredet haben, aber manchmal klappt es halt nicht.
Enyaq RS meinst du?
Enyaq RS, richtig.
Ja, da habe ich das gleiche Problem mit dem Elroq RS, den ich mal vorgestellt hatte. Optisch nicht scharf genug, wie ein RS es verdient. So habe ich das auch bei dir kommentiert übrigens.
Ja,
und ich finde auch die Felgen blockiert. Wer ist dieser Typ? Ich blockiere den jetzt sofort. Ich finde auch die Felgen. Man muss doch mal optional ein paar Felgen anbieten, die so richtig RS-like sind, ne, Jung? Die mal so richtig Pep haben, ne? Das muss sein. Es reicht nicht so eine grüne Mamba-Neonfarbe. Die braucht auch mal ein paar deutlich größere Schweller oder keine Bumper oder Radläufe, die mal ein bisschen breiter sind. So ein bisschen mehr Pep. Einfach mal ein bisschen mehr.
Ich finde es so krass, dass es zum Beispiel Renault mit einer Alpine hinkriegt, in einem echt kompakten Segment, wo wahrscheinlich die Verkaufszahlen nicht so groß sind, auszubauen.
Aber richtig geil gemacht.
Dass der wirklich nochmal breiter wirkt. Und dass man das nicht. Vor allem, du kannst es ja in der Plattform so bauen, dass der Enyaq das kriegen kann, dass der Q4 das als SQ4 zum Beispiel kriegen könnte. Oder dass du sagst, du baust es noch als VW ID4 5 GTX.
Ja.
Dass du einfach bei all denen, dann kriegen die halt alle das gleiche Bodykit, aber es sind zumindest alle größer. Und man muss ja echt suchen, bis man sieht, wo der Unterschied zwischen dem Enyaq RS und der Sportline ist. Aber zumindest erkennt man es mittlerweile. Ich fand, beim Vorfacelift hast du keine Chance gehabt, das zu sehen. Weil da war zwar hinten dieser rote Reflektor, aber das war's. Und mittlerweile hast du vorn im Grill so eine andere Struktur, aber der muss echt suchen, aber da hast du es. Und bei dem Lufteinlass ist jetzt nicht nur schwarz, sondern da gehen noch so wie so zwei Finnen rein. Haben null Wert, ist einfach nur Optik. Danke, danke. Ich habe es gefunden.
Das ist langweilig. Da saßen irgendwelche langweiligen Designer oder den Designern wurden die Hände irgendwie gebunden. Ne? Die mussten mit dem Mund
Kostensache, ne?
zeichnen vielleicht, ich weiß es nicht. Das und Kosten, naja gut, mein Gott. Man baut ja ein gewisses Teil ein. Ne? Einen Stoßfänger. Das ist ein Teil, den hast du bezahlt. Den kann man aber anders designen und das kostet nicht mehr.
Du fräst es ja nicht. Du machst es ja, das wird ja gezogen und dann hast du quasi verschiedene Presselemente und das Pressteil
kostet. Das ist egal.
Unterschätzt es nicht, was eine Presse im Automobil kostet. Guck dir doch,
Hyundai macht das mit der N-Line, jetzt vor allen Dingen Ioniq 6 N. N-Paket, nicht N, sondern N-Paket.
Ja,
der sieht ja auch ganz viel geiler aus. Viel geiler als der normale. Also nicht geiler, vielleicht ist es immer Geschmackssache, aber anders, sportlicher. Ne? Das ist zum Beispiel ein Unterschied.
Das wundert mich, dass Hyundai das macht. Und es wundert mich andersrum, dass zum Beispiel VW das nicht macht, weil bei den ganzen Verbrennern gibt es ja die Airline. Warum man das noch nicht auf die Elektroautos gebracht hat? Weil die macht ja die Autos, ohne dass du mehr Leistung nimmst, einfach optisch geiler. Und dass man das noch nicht gemacht hat, ist mir echt ein Rätsel.
Also
vielleicht kommt das dann irgendwann mit der neuen Generation, wenn es jetzt ID1, 2 und sowas gibt, wenn die dann quasi auch optisch wieder in eine andere Richtung gehen. Aber warum man da einfach gesagt hat, ich weiß nicht, ob man die Kunden falsch interpretiert hat, dass man dachte, Elektrokunden sind ja eh immer nur umweltbewusst und die wollen eh nichts mit Performance, obwohl du ja eher im Umkehrschluss viele Leute hast, die sagen, ich kaufe ein E-Auto, weil es halt Spaß macht. So, ob man das einfach vergessen hat, weiß ich nicht.
Und vor allen Dingen war, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, muss man auch sagen, liebe Volkswagen-Leute, Fire and Ice ist auch eine Enttäuschung jetzt für mich.
Findest
so
du?
Wieder vorgestellt. Ja, Mann, die Felgen.
Wieso?
Ja, ich finde den zu brav. Ich fand den zu
die
brav.
Felgen sind doch, die Felgen sind doch, der sieht doch eins zu eins aus wie die Studie, nur dass die Sitze nicht diesen Reißverschluss haben.
Ja, zum Beispiel das und die Felgen sind anders, soviel ich weiß.
Aber nicht viel.
Doch. Das, was wir damals in Locarno gezeigt haben, der hatte andere Felgen. Die waren richtig geil. Ja, natürlich. Das macht so viel aus, Mann. Hör mal, JP wäre nicht JP, wenn er nicht so auf die Thematik eingegangen wäre. Eine andere Felge, ein Zoll mehr oder einen halben Millimeter breiter oder keine Ahnung. Weißt du, das holt auch viele Leute ab.
Ja, aber was hat JP gemacht? Also hat er da was zu gemacht? Nee, einfach nur, du meinst es jetzt quasi.
Nein, ich meine jetzt generell, wie wichtig so ein Thema ist bei sportlichen Modellen und so weiter.
Aber warte, ich halte dir jetzt die Kamera. Vielleicht denke ich dran, das den Leuten einzublenden. Das war die Studie, Tarek. Bitte.
Genau. Aber das, was ich letztens gesehen habe auf Instagram, was die als Fire and Ice offiziell vorgestellt haben, der hatte die Felgen nicht.
Okay, warte jetzt. Das mache ich jetzt parallel. Das ist jetzt gar nicht, dass ich dir da jetzt irgendwas nachreden will, dass es falsch ist. Es interessiert mich jetzt einfach selber.
Jetzt läuft's wieder, Leute.
Geht's schon wieder.
Sorry. Meine Kamera ist heiß gelaufen. Heiße, hitzige Diskussion und die Kamera läuft heiß. So, Thema Fire okay, and Ice.
Aber Tarek, nee, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Von mir aus sagt, dass der Lack nicht so hochwertig ist. Aber ich blende es den Leuten ein. Ja. Ich mache jetzt einen Screenshot. Das wird ganz unprofessionell, aber mehr geht jetzt nicht. Und ich zeig's dir hier in die Kamera. Schau mal, das ist die gleiche Felge.
Ist das der neue? Ist das der gleiche?
Also hier ist das ist der, den du jetzt konfigurieren kannst. Und das ist die Studie, weil das ist am Locarno-See, wo
du gefilmt hast. Dann habe ich das anders im Dings gehabt. In Erinnerung, sorry, Leute.
Also wahrscheinlich ist der nicht so tief wie der in Locarno. Das kann ich mir gut vorstellen, weil der ja wirklich brutal tief war.
Dann habe ich den in Locarno etwas schärfer in Erinnerung gehabt. Muss ich auch sagen. Okay, dann nehme ich das zurück.
Weil das... Schau, das ist nicht so. Und das Geile ist, die Felge heißt sogar Locarno.
Ah, gut, okay, jetzt bin ich erleichtert, weil ich habe auf Instagram einen Post gesehen, da sah der absolut anders aus, vielleicht wegen dem Licht oder so. Oder, ja,
das kann sein.
Vielleicht stand der auch irgendwie falsch. Da habe ich gedacht, boah, nee, was machen die da?
Aber das ist ganz wichtig. Was man, ich glaube, es gibt optional diese Folierung irgendwie, und es gibt dann halt so einen Aufkleber. Und der Lack war ja ein ultra teurer, den die da hatten im Locarno. Das war ja ein, weiß ich nicht, 15-Schicht-Lack. Das ist jetzt nicht ganz so krass, aber ich finde es trotzdem cool, dass sie den so bringen und dass der auch, also ich finde es einfach cool. Ich bin ein großer Freund.
Okay, ich nehme es zurück. Die Felgen sehen mega geil aus, nämlich. Ich fand den auch richtig geil da. Damals wirklich.
Und was ich an der Stelle noch gerne betonen würde, ich finde das mega cool und da muss ich echt mal Lanze brechen, der Daniel, der das ID-Treffen macht, den kennst du ja auch.
Der Ott.
Er hast du ja auch Daniel schon kennengelernt.
Ott. Ja, klar.
Genau, Daniel Ott. Der ist ja ultra dahinter, dass dieses ID-Treffen stattfindet, dass die Community da ist, dass es nicht nur dieses die Elektroautospinner, sondern dass da wirklich auch was Cooles entsteht. Und ich finde es so eine Wertschätzung von Volkswagen, dass die diese Felge für dieses Auto jetzt Locarno-Felgen genannt haben. Schön. Weil das ID-Treffen ist ja immer in Locarno. Finde ich einfach cool.
Schön.
Ich habe damals die Pressemitteilung gekriegt hier, dass der jetzt bestellbar ist und dass der jetzt quasi offiziell so ist. Und dann habe ich auch Daniel sofort geschrieben, ey, ich freue mich richtig, finde es mega cool, dass du quasi da diese Anerkennung mit der Felge hast.
Schön.
Wollte ich einfach hier im Podcast nochmal erzählen. Schön. Und an all diejenigen, die zum ID-Treffen gehen, ich bin dieses Jahr auch wieder dort und ich freue mich schon. Wollte ich noch kurz so...
Wir sind nicht dort, weil wir keine Einladung bekommen haben. Ist aber nicht schlimm. Muss ja auch nicht jeder da sein. Auf jeden Fall freut es mich.
Du kampierst ja erst mal 4 Wochen in München und dann. Oh, das haben wir ganz vergessen am Anfang zu erwähnen. Tarik, wir haben jetzt was ausgemacht.
Oh, shit, Jonas. Genau, 6. September,
vielleicht
Samstag.
Vielleicht schneiden wir den Part auch ganz am Anfang nochmal kurz so als, oder wir machen nachher noch eine Aufnahme so, hey, im Übrigen, wir sehen uns. Weil das ist, glaube ich, zu wichtig, als dass wir es jetzt nur ans Ende packen. Nachdem jetzt dieser Teil nach vorn gewandert ist, können wir jetzt wieder weiter chronologisch in der Folge weitermachen.
Und wir sollten langsam zum Schluss kommen.
Ach, hast du noch Termine heute, oder? Willst du, hast keine? Nee, unser Abendessen
kommt. Ich bin gleich. Vor 2 Stunden erst gelandet, Bruder.
Also Koffer aus. Tarik muss Wäsche waschen.
Ich muss noch was essen, vor allen Dingen.
Oh ja, das kann ich nachvollziehen.
Na?
Ich hatte noch irgendwas, worüber ich mit dir quatschen wollte.
Ja.
Jetzt überlege ich gerade. Warte, gib mir eine Sekunde. Zum einen, IAA, vielleicht können wir ja, wir sind ja an manchen Tagen da unterwegs und haben ja auch manchmal Freiräume. Vielleicht können wir ja, weil wir jetzt ja gesagt haben, wir machen das Treffen bewusst vor der IAA und auch in Zusmarshausen, vielleicht können wir ja auch so uns sagen, hey, wenn wir unter der Woche mal freie Slots haben, weil wir irgendwo nichts zu tun haben, dann machen wir einfach Instagram-Stories und sagen so, hey, wir sind gerade hier, weil wir werden ja viel auf der IAA auch zusammen machen.
Gute Idee.
Dann machen wir einfach immer mal eine Instagram-Story, hey, wir sind gerade an dem und dem Stand, wenn ihr Bock habt, und wir werden da wirklich sehr aktiv einfach auf Instagram sein.
Gute Idee.
Deswegen folgt uns da gerne beiden. Wir haben ja keinen eigenen Instagram-Account für die Kilometerfresser. Folgt uns einfach, dann wisst ihr, wo wir sind und könnt uns da gern sehen. Und auch so, ne, wenn wir irgendwo rumrennen auf der IAA, einfach Hallo sagen. Wir sind da richtig happy.
Absolut.
Also, Ich hab letztens wieder, das fand ich so schade, als wir Podcast aufgenommen haben an dem Tag, war ich dann noch mit dem Enyaq auch an der Ladesäule, wo wir früher noch Podcast aufgenommen hatten während der Fahrveranstaltung. Hab da mein Zeug gefilmt und bin dann relativ schnell wieder weiter. Und da hat mir danach einer auf Instagram Bild geschickt, wie ich quasi da aufnehme.
Ah.
Und so, hey, ich war heute leider zu langsam, dich anzusprechen, weil du warst dann schon wieder weg.
Schade.
Das ist so ärgerlich, ja. Weil da denkt man sich so, schade, wenn man dann so quasi so eine Autotür entfernt ist.
Ja.
Aber manchmal ergibt sich halt leider nicht.
Ja, ich weiß, das sind immer witzige Situationen. Vor allen Dingen an der Ladesäule. Ich finde es immer geil, wenn wir angesprochen werden. Ne?
Voll, voll. Und ich find's deutlich sympathischer, wenn man einfach kurz Hallo sagt.
Ja.
Und selbst wenn es so ein, hey, ich mag deine Videos, und dann geht man weiter. Man muss ja nicht ein riesen Gespräch draus machen. Gerade wenn man jetzt, ist ja auch nicht jeder der gesprächigste Typ, wir zwei schon, aber vielleicht nicht jeder Zuschauer. Vielleicht merkt man es ja. Aber ich finde, wenn man dann kurz Hallo sagt, ist es cooler als so ein, so, wir erkennen ja, wenn Leute einen anschauen und wissen, so, man erkennt ja, wenn man erkannt wird. Und dann ist halt immer so ein komischer Moment, weil ich gehe ja nicht auf jemanden zu, so, hey, hast du mich erkannt?
Ja,
das ist ja auch komplett weird. Und dann ist es halt schöner, wenn man einfach kurz Hallo sagt,
genau,
als wenn man dann so, das ist ja der. So.
Joa, sonst noch was?
Frage nicht. Wo war die komischste Situation, wo du mal erkannt wurdest? Jetzt hier am Ende
noch eine spannende Frage. Oh, das sage ich dir, Jung. Das sage ich dir. Pass auf, du. Wir waren im Thermalbad.
Okay.
In der Umkleide. Was meinst du, wie froh ich war, dass ich mein Handtuch rum hatte?
Das ist geil.
Kommt der Typ an mir vorbei, der so, gute Videos machst du. Ich so, oh, okay, danke. Ey, das werde ich nie vergessen.
Es ist echt witzig, weil bei mir war es auch ähnlich. Ich stand beim Pissoir an der Toilette.
Oh nein.
Und dann kam auch einer von hinten und sagt so, ey, du bist doch der Jonas. Und ich so, ja. Und dann, dann hat er aber draußen...
Ah, und das ist der kleine Tür Jonas also. Ja.
Okay, mit dieser Weisheit, aber eine gute Frage, mit dieser Weisheit zum Ende der Folge. An der Stelle nochmal ganz kurz, vielen Dank an Maingau für die Unterstützung, hätten wir jetzt fast vergessen, hier am Ende der Folge des Videos. Wir hatten es ja vorhin davon, in Europa zu laden, 750.000 Ladepunkte europaweit, 150.000 allein in Deutschland, und ein wichtiger Punkt, die belohnen jetzt im Roaming die Ladeanbieter, die ihnen gegenüber fairere Preise machen.
Mhm.
Und das finde ich gut, weil so werden halt faire Preise auch durchgegeben, und diejenigen, die im Roaming viel von einem Roaming-Anbieter verlangen, die werden ein bisschen abgestraft,
genau,
indem sie halt in teuren Preissegment sind.
Und dadurch sieht man es. Und bestenfalls seid ihr Maingau-Kunden, dann könnt ihr nochmal günstiger laden. Ne?
Absolut. Und dann habt ihr zu Hause einen günstigen Stromtarif und spart euch unterwegs auch noch beim Laden die Kosten und habt halt auch noch eine Unterscheidung, auch wichtig, zwischen AC und DC-Preis. DC, genau. Also schaut da gerne mal bei der Maingau vorbei.
Gerne. Und danke an dieser Stelle an Maingau für die Unterstützung unseres Podcasts. Ganz genau.
Aha. Richtig. Tarik, ich wünsche dir ein gutes Wiedereinleben zu Hause. Sag Nass, ja. Liebe Grüße.
Ach, deutsche Luft, Mann, ich schande so vermisst, Jung. Ach, deutsche Luft, nein, warte mal. Ich mach mal Fenster auf.
Ich genieße hier in der Zwischenzeit noch ein bisschen Pizza, Pasta und guten Kaffee.
Ah ja, lecker. Italien habe ich aber auch vermisst, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe ja Italien. In mir steckt so ein halber Italiener. Und wird Zeit, dass ich langsam mal wieder italienischen Boden unter den Füßen. Aber jetzt erstmal Colonia, erstmal
Gold. Erstmal ein bisschen wieder. Und du wirst in den nächsten Wochen genug bayerischen Boden unter den Füßen haben. Reicht erstmal wieder mit raus aus Köln. Alles klar. War sehr, sehr schön.
Ja, war super.
Wir hören und sehen uns nächste Woche.
Hat Spaß gemacht.
Danke euch fürs Zuhören und Zuschauen.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.